Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Kuckuck! Tommy macht heute eine Taube nach, oder?
Danke, dass du es erkannt hast. Tauben spielen plötzlich eine viel größere Rolle in meinem Leben als vorher, weil ich bin ja gerade umgezogen und ich habe eine Taube am Balkon, die mich jeden Tag so zwischen 7 und 7.30 Uhr aus meinen Träumen holt. Und zwar so, Kuckuck, Kuckuck oder so ähnlich.
Ja, aber das ist doch so dieses Urban Living oder dieses Stadtleben, das gehört da dazu. Beziehungsweise haben Tauben schon immer eine Rolle gespielt, weil in irgendeiner Folge haben wir mal besprochen über diese Theorie, woher Babytauben kommen oder so.
Stimmt, ja, eben von nirgends.
Also auch diese Taube.
Aber die ist arg. Also die ist wirklich sehr treu und jeden Tag.
Hast du ihr einen Namen gegeben?
Ausgezeichnet, nein, noch nicht. Es gibt ja eins meiner Lieblingslieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Geht's immer auf Spotify und sucht die Techno-Taube. Kann ich nur empfehlen.
Das klingt sehr spannend.
Techno-Taube. Ein Bomben-Song. Vielleicht braucht sie so einen Techno-Namen. So wie heißt ein Techno-Typen? Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder Frau ist. Vielleicht Lars.
Lars Techno-Taube klingt irgendwie gut, ja.
Lars klingt nach Techno, oder?
Mhm, tatsächlich, ja.
Vielleicht ist der Lars.
Naja.
Okay, genug von mir. Wie geht's dir?
Ich wollte gerade unsere Nachtschwärmer begrüßen.
Achso, ja, stimmt.
Bonjour, liebe Nachtschwärmer.
Bonjour.
Heute dachte ich mir, ist auch die Begrüßung etwas französisch.
Ihr hättet übrigens auch eine Performance dazu sehen müssen. Mach bitte nochmal.
Ich heb meine Hände dabei, so wie wenn ich so ein Baguette austeilen
ja,
würde.
Oder wie, ja, oder ja.
Bonjour. Sei hier Gast.
Stimmt.
Nicht ohne Grund, denn heute nehme ich dich, lieber Tommy, und euch da draußen nach Frankreich mit. Und zwar ins Jahr 1986, wo Lucy und Jean-Marc Belmar in ein neues Zuhause ziehen. Ein bescheidenes, ruhiges Reihenhaus in Saint-Quentin. Aber kaum eingezogen, geschehen dort seltsame und unheimliche Dinge. Das ist ein wahrer Fall, der in Frankreich als Le Maison qui s'ennuie, auf Deutsch das blutende Haus, bekannt wurde. Und ich finde diesen Fall äußerst fesselnd und faszinierend. Nach der Geschichte beschäftigen wir uns mit den Fakten zum Fall, beleuchten die gängigen paranormalen Theorien und schauen uns wissenschaftliche Erklärungen an und tauchen auch ein bisschen in die Psychologie des Ganzen ein. Und gleich vorweg, in der Geschichte nenne ich Jean-Marc immer nur Marc, weil das für meinen Redefluss irgendwie einfacher war.
Der Johnny
als Jean-Marc. Irgendwann habe ich gemerkt, dass das nicht so...
Und Jean-Marc.
Ja, deswegen nur Marc, also wundert es euch nicht. Na gut.
Ich brauche meine.
Und ich bin überhaupt gespannt, wie du auf diese Geschichte reagierst, weil sie wird dich vielleicht an eine etwas bekannte Situation erinnern.
Von mir?
Mhm. Also lass dich überraschen. Aber bevor wir loslegen, natürlich wie immer unsere Triggerwarnung.
Trigger.
Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. So, wir sind zurück und wünschen natürlich wie immer
schönes Gruseln.
Was ich euch heute erzähle, ist keine urbane Legende. Keine Geschichte, die man sich ausgedacht hat, um die Langeweile zu vertreiben oder sich vor dem Einschlafen zu gruseln. Nein, dies ist eine wahre Begebenheit. Frankreich, 1986. Lucy und ihr Mann Marc waren gerade erst nach Saint-Quentin gezogen. Ihr neues Zuhause war ein kleines, unscheinbares Reihenhaus, das in einer stillen Straße lag, so wie Lucy es mochte. Lucy war eine zierliche Frau, mit dunklen Haaren, neugierigen braunen Augen und einem Wesen, das stets bedacht und besonnen war. Marc war ein großer, kräftiger Mann mit wettergegerbtem Gesicht. Er war LKW-Fahrer und oft tagelang unterwegs. Die Arbeit war hart, aber sie hatten ein einfaches, gutes Leben. Das Reihenhaus hatte etwas Altes an sich. Die Fenster waren schmal und tief in die Wände eingelassen. Der Garten hinter dem Haus war von Unkraut überwuchert. Und die weißen Ziegelsteine schienen das Grau der vergangenen Jahrzehnte in sich aufgesogen zu haben. Das Innere jedoch war gemütlich und in einem guten Zustand. Es war ein Haus, das die Geschichten seiner früheren Bewohner wie ein stilles Geheimnis in sich trug. Und Lucy und Mark freuten sich auf das neue Kapitel. Es war ein kalter, winterlicher Morgen, als Mark sich früh verabschiedete.
Au revoir, Lucy.
Lucy stand in der Tür und sah ihm nach, wie er die Einfahrt hinunterging, begleitet von dem tiefen Bellen von Monet, ihrem gemeinsamen Schäferhund. Als Lucy gegen Mittag von einem Spaziergang mit Monet zurückkehrte, waren ihre Wangen von der Winterkälte leicht gerötet. Sie ging in die Küche und stellte Wasser für einen Tee auf. Lucy starrte auf die Flüssigkeit, die langsam zu sieden begann. Ihr Blick wanderte zu den weißen Küchenfliesen. Da bemerkte sie auf einmal diese seltsamen roten Flecken, dunkle, kleine Kreise und Sprenkel, die sie an getrocknetes Blut erinnerten. Lucy betrachtete die Flecken näher und ohne ersichtlichen Grund lief ihr ein kalter Schauer über den Rücken. Sie griff nach einem feuchten Lappen und wischte die Flecken einfach weg. Am Abend, nachdem Lucy und Monet gemeinsam auf der Couch ferngesehen hatten, machte sie sich fertig fürs Bett. Die eisige Kälte von draußen kroch langsam in die Ecken des Hauses, als sie das Licht im Badezimmer ausknipste und die Tür hinter sich zuzog. Sie ging ins Schlafzimmer und blieb mit einem Schlag stehen. Auf der frisch bezogenen Bettwäsche waren nun auch diese roten Flecken. Sie schimmerten im gedämpften Licht und bildeten das gleiche, kreisrunde Muster wie die Flecken in der Küche. Ein Zittern durchlief sie, als sie sich langsam dem Bett näherte. Diese Flecken sahen aus wie Blut. Sie suchte alles ab, die Decke über ihr und den Boden unter dem Bett. Doch nichts schien ungewöhnlich. Woher kamen diese Flecken? Der sonst so verspielte Monet begann plötzlich in den dunklen Flur hinauszustarren. Sein Blick war angespannt, die Ohren nach vorne gerichtet, als bemerke er etwas, das Lucy nicht wahrnehmen konnte. Er begann zu bellen und es hallte wie ein Echo durch die stille Dunkelheit. Dann lief Monet zum hinteren Teil des Betts und kratzte an der Schlafzimmerwand. Ohne darüber nachzudenken, schob Lucy das Bett von der Wand weg. Ihre Hand glitt über den Mund, als sie erschrocken die Luft anhielt. An der Wand hinter ihrem Bett waren weitere, seltsame, kreisförmige Flecken. Dunkel und rot leuchteten sie auf dem frisch gestrichenen Weiß. Das war unmöglich. Sie und Mark hatten die Wand erst vor wenigen Tagen gestrichen. Da fiel ihr ein, dass Mark gerade eines dieser modernen Autotelefone von Nokia gekauft hatte. Sie ging zum Telefon, fand ein Post-it mit seiner Nummer und wählte. Der Freiton war ein paar Mal zu hören und dann hebte er ab. Lucys Stimme zitterte, als sie ihm von den Flecken erzählte. Mark aber lachte nur und sagte:
Beruhige dich, Lucy. Es ist sicher nur die Farbe. Wahrscheinlich hätten wir doch die teurere kaufen sollen.
Doch wie die Flecken auf das Bett oder die Küchenfliesen kamen, konnte er auch nicht erklären. Sie verabschiedeten sich und Lucy legte mit einem Gefühl auf, das halb Beruhigung und halb Beunruhigung war. Sie entfernte die Flecken so gut sie konnte, schob das Bett wieder zurück und legte frische Bettwäsche auf. Als sie sich ins Bett legte, konnte sie die Unruhe nicht abschütteln und rief Monet zu sich. Der Hund sprang freudig auf das Bett und legte sich an ihre Seite. Er war ein warmer, beruhigender Trost in der Kälte und Stille des Hauses. Lucy knipste das Licht aus, konzentrierte sich auf Monets Atmung und schlief nach einiger Zeit ein. Am nächsten Tag kam Mark von seiner beruflichen Fahrt zurück. Zusammen mit Lucy durchsuchte er das Haus. Aber zum Glück waren keine weiteren Flecken aufgetaucht. Mark zuckte mit den Schultern. Ich sag's dir, das lag an der Farbe. Die war vielleicht nicht ganz trocken oder so. Lucy, die ihren Kaffee in der Hand hielt, hob misstrauisch eine Augenbraue. Vielleicht. Wobei ich noch nie gehört habe, dass weiße, nicht trockene Farbe plötzlich rote, kreisförmige Flecken bildet, die sogar tropfen, entgegnete sie ungläubig, ließ sich jedoch beruhigen, weil alles wieder normal zu sein schien. Was auch immer diese Flecken waren, es lag nun hoffentlich hinter ihnen. Als die Nacht hereinfiel, war Lucy froh, dass Mark im Bett an ihrer Seite lag. Doch wie immer bestand er darauf, mit offener Zimmertür zu schlafen. Sonst wird es in der Nacht so stickig, sagte er jedes Mal. Monet, der Hund, rollte sich enttäuscht in seinem Körbchen zusammen und warf Lucy einen vorwurfsvollen Blick zu, weil sie ihm heute den Platz im Bett verwehrte. Doch Lucy schmunzelte nur darüber, kuschelte sich an Mark und schlief sofort ein. Mitten in der Nacht schreckten Lucy und Mark plötzlich auf. Ein ohrenbetäubendes Scheppern und Krachen ließ die Wände zittern, als hätte jemand ein schweres Regal umgestoßen. Ein metallisches Klirren folgte und plötzlich war es wieder still. Mark knipste das Licht an und beide dachten sofort an Monet. Doch dieser saß wie erstarrt in seinem Körbchen und blickte mit geweiteten Augen in den dunklen Flur. Lucy folgte seinem Blick, doch die Dunkelheit verschluckte jeden Hinweis. Plötzlich glaubte sie, eine Bewegung in der Schwärze zu erkennen, einen flüchtigen Schatten, der sich hastig ins Nichts verzog. Sie schrie erschrocken auf und Mark fragte aufgeregt: »Was ist los?« Seine Stimme heiser vor Schreck. »Da war jemand im Flur. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen«, flüsterte Lucy und klammerte sich an Marks Arm. Er atmete tief durch und sagte dann: »Wir sollten nachsehen gehen.« »Bist du verrückt? Was, wenn das ein Einbrecher ist?« zischte Lucy und zog das Bettlaken noch fester um sich. Mark strich ihr über den Rücken. »Dann werden wir gemeinsam mit ihm fertig. Und mal ehrlich, jeder Einbrecher wäre jetzt längst weg, wenn er so einen Krach gemacht hätte. Meinst du nicht?« Lucy war sich nicht sicher, ob das wirklich logisch klang, aber die Entschlossenheit in Marks Augen ließ sie schließlich nicken. Während Monet verängstigt in seinem Körbchen blieb, schoben sich Lucy und Mark langsam in den Flur hinaus. Jede knarrende Diele, jeder Schritt auf der Treppe ließ Lucys Herz schneller schlagen. Sie hielt den Atem an, während ihr Mann nach und nach das Licht einschaltete. Jedes Mal bereitete sie sich innerlich darauf vor, irgendetwas Fremdes oder Bedrohliches zu erblicken. Doch in jedem Zimmer herrschte Stille und Einsamkeit. Als sie unten den Gang zur Küche erreichten, blieb Mark abrupt stehen. »Hast du die Kellertür offen gelassen?«, flüsterte er. Lucy zögerte. »Ich war im Keller, aber ich schließe die Tür immer.« Sie fühlte, wie die Kälte sich an ihre Arme klammerte und Marks Gesicht verhärtete sich. Ohne ein weiteres Wort griff er nach einem Messer, das auf der Küchentheke lag, und schaltete das Kellerlicht an. Gemeinsam sahen sie in die Tiefe hinunter, doch konnten sie nichts Ungewöhnliches entdecken. Langsam, Schritt für Schritt, durchsuchten sie jeden Winkel des Kellers und der anderen Räume. Sie inspizierten den Boden, die Regale und jede noch so kleine Ecke. Doch nichts war aus dem Gleichgewicht geraten. Mark seufzte auf einmal und legte die Hand an seine Stirn. Schatz, wir wohnen in einem Reihenhaus. Der Lärm kam vermutlich von einem unserer Nachbarn. Lucy lachte leise, beinahe erleichtert. In ihrem letzten Zuhause, einer Dachgeschosswohnung in Paris, hatten sie zwar Straßenlärm gehabt, aber keine direkten Nachbarn. Zufrieden mit dieser Erklärung ging das Ehepaar wieder ins Bett. Die restliche Nacht schliefen sie und es war still, totenstill. Doch die Ruhe hielt nicht lange an. Am nächsten Morgen weckte Lucy ihren Mann aufgeregt und zeigte ihm die hintere Wand des Schlafzimmers. Die roten Flecken waren zurückgekehrt, genau an derselben Stelle, als hätte sie diese nie weggewischt. Beide standen im schwachen Morgenlicht und starrten auf die Flecken, die wie kleine, dunkle Tropfen auf der Wand prangten. Mark suchte nach Worten und musterte die Wand skeptisch. Vielleicht sind das noch Rückstände von der frischen Farbe. Wenn die Wand feucht war, als du sie gereinigt hast, sah sie vielleicht sauber aus, aber in der Nacht, als alles trocknete, sind die Flecken wieder durchgekommen, sagte er schließlich und warf Lucy einen unsicheren Blick zu. Lucy betrachtete die Flecken genauer. Das hier war kein einfaches Durchscheinen. Die Kreise hatten eine merkwürdige Präzision und erinnerten an kleine, rote Augen, die aus der Wand zu ihr zurückstarrten. Sie wollte Mark glauben, sie musste, denn alles andere würde bedeuten, dass sie wirklich von etwas Unerklärlichem heimgesucht worden. Und das konnte und wollte sie nicht akzeptieren. Noch nicht. Am frühen Nachmittag verabschiedete sich ihr Ehemann erneut und musste zur Arbeit. Kaum war die Stille eingezogen, drehte Lucy sich um und erstarrte. Die Kellertür, die sie erst heute Morgen geschlossen hatte, stand weit offen. Langsam und mit zitternden Händen ging sie zur Tür und betrachtete das Schloss. Es schien intakt zu sein, doch das Bild der offenen Tür ließ ihr Herz schneller schlagen. Erneut schaltete sie das Licht im Keller an und spähte die Treppe hinunter. Nur die üblichen Kisten und Regale standen dort. Nichts schien sich bewegt zu haben. Und dennoch lief ihr ein kalter Schauer über den Rücken. Schnell machte sie das Licht aus und zog die Tür fest zu. Um sich abzulenken, drehte Lucy das Radio auf und ließ die vertrauten Klänge die Stille in den Räumen vertreiben. Sie fütterte Monet, kochte, reinigte die Schlafzimmerwand erneut und stellte sicher, dass die roten Flecken dieses Mal auch sicher verschwunden waren. Später versank sie in einem ihrer Romane und ließ die Zeit verstreichen, das Schleichen der Unbehagen verdrängend. Als dann die Nacht hereinsank und sie zu Bett ging, schloss Lucy vorsichtig die Schlafzimmertür. Sie kuschelte sich unter die Decke und blickte zu Monet, der mit einem leichten Winseln zum Bett schaute. Doch sie verneinte leise. Sie wollte nicht, dass er sich daran gewöhnte, bei ihr zu schlafen, obwohl sie zugegebenermaßen das Bedürfnis verspürte, ihn nah bei sich zu haben. Sie machte das Licht aus und schloss die Augen. Stunden später, mitten in der Dunkelheit, hörte sie plötzlich Stimmen, die von unten zu kommen schienen. Die Stimmen zischten unverständliche Worte, aber sie fuhren ihr durch Mark und Bein. Monet bellte aufgeregt und unten aus dem Erdgeschoss drang ein erneutes Scheppern und Klappern zu ihr hoch. Das Geräusch war lauter und bedrohlicher als zuvor, begleitet von gedämpften Schreien, die die Dunkelheit zu durchdringen schienen. Zitternd sprang Lucy aus dem Bett, nahm ihren gesamten Mut zusammen und öffnete vorsichtig die Schlafzimmertür. Doch in dem Moment, als sie hinausblickte, wie auf ein geheimes Signal hin, verstummte der Lärm. Stille kehrte ein, so plötzlich und absolut, dass Lucy spürte, wie ihre Knie weich wurden. Tränen rannen über ihr Gesicht, während sie mit Monet dicht neben ihr das Schlafzimmer verließ. Die Ohren von Monet waren gespitzt, als würde er etwas Unsichtbares wittern. Unten angekommen, stand die Kellertür erneut offen. Wütend lief Lucy zur Tür und knallte sie zu. Morgen finde ich den Schlüssel für diese verdammte Tür und verschließe sie ein für allemal. Die Worte klangen wie eine Beschwörung, um ihre eigenen Nerven zu beruhigen. Lucy überzeugte sich, dass nichts und niemand im Haus war und ging dann mit hängenden Schultern und einem mulmigen Gefühl im Magen zurück ins Schlafzimmer. Sie schloss die Tür hinter sich, legte sich ins Bett und starrte an die Decke, unfähig einzuschlafen. Auch als die ersten Anzeichen des Morgens durch die Fenster schimmerten, lag Lucy immer noch wach. Als Lucy dann in die Küche schlurfte, fühlte sie, dass sie kein Auge zugemacht hatte. Sie machte sich eine große Tasse Kaffee und streichelte Monet, während er unruhig fraß. Kaum hatte der heiße Kaffee ihre Sinne geweckt, begann sie das ganze Haus nach einem Schlüssel für die unheimliche Kellertür zu durchsuchen. Doch anstelle des ersehnten Schlüssels entdeckte sie etwas weit Unheimlicheres. Die roten Flecken hatten sich ausgebreitet, nicht nur an der Schlafzimmerwand, sie fand sie nun in beinahe jedem Raum, im Badezimmer, am Waschbecken, an den Wänden des Wohnzimmers und sogar auf einigen Kleidungsstücken, die im Schrank hingen. Die kleinen Kreise und Spritzer erinnerten immer mehr an getrocknetes Blut. Mit jedem neuen Fleck, den sie fand, schwand ihr Glaube an Marks Erklärung. Irgendetwas lauerte in ihrem Haus. Trotz des nagenden Unbehagens widerstand Lucy dem Drang, ihren Ehemann anzurufen. Schließlich war er weit weg, irgendwo unterwegs mit seinem LKW, und sie wollte ihn nicht mit Dingen beunruhigen, die er ohnehin nicht aus der Ferne lösen konnte. Außerdem war es Lucy gewesen, die das ruhige Leben am Rande der Stadt gewollt hatte. Sie wollte ihm nicht das Gefühl geben, dass ihre Entscheidung ein Fehler war. Nachdem sie so viele Flecken wie möglich entfernt hatte, nahm sie Monet an die Leine und ging eine Runde mit ihm spazieren. Als sie zurückkehrte, sah sie ihre Nachbarin im Garten, eine ältere Frau mit silbernen, straff nach hinten gebundenen Haar und einer Brille, die sie auf die Nasenspitze schob. Bonjour. Lucy grüßte sie freundlich und beschloss, sie nach dem seltsamen Lärm in der Nacht zu fragen. »Entschuldigen Sie«, begann Lucy und zögerte einen Moment. »Haben Sie in letzter Zeit etwas Eigenartiges in der Nacht gehört? So ein Scheppern und Klappern. Es klang auch, als würde jemand schreien.« Die ältere Frau schüttelte den Kopf, runzelte die Stirn und sah Lucy durchdringend an. »Nein, das habe ich nicht gehört. Aber Sie müssen wissen, mein Mann und ich schlafen sehr tief. Da würde es schon ein Erdbeben brauchen, um uns zu wecken.« Sie lachte leise. »Aber wenn Sie so einen Lärm hören, kann ich Ihnen zumindest versichern, dass wir nicht die Ursache davon sind.« Lucy spürte, wie das Unbehagen in ihrem Inneren wuchs. »Möglicherweise sind es die anderen Nachbarn«, überlegte Lucy laut. Die Nachbarin schüttelte erneut den Kopf. »Das Haus von nebenan? Das gehört zwei Geschwistern, die es von ihren Eltern geerbt haben. Jetzt im Winter steht das Haus leer.« Das bedeutete, dass der Lärm unmöglich von nebenan kommen konnte. Lucy fühlte, wie sich ihr Magen zusammenzog. »Vielleicht ist es dann doch nur der Wind gewesen«, murmelte sie unsicher.
Au revoir.
Gedankenverloren verabschiedete sie sich und ging zurück ins Haus. Den Rest des Tages verbrachte sie damit, sich abzulenken. Sie fuhr einkaufen, kochte ein einfaches Abendessen und vertiefte sich in ihrem Buch. Doch als der Abend immer näher rückte und die Schatten in den Ecken des Hauses länger wurden, wuchs ihre Anspannung wieder. Um sich sicherer zu fühlen, schloss Lucy die Schlafzimmertür und stellte einen Stuhl mit der Lehne gegen die Klinke. Monet ließ sie wieder zu sich ins Bett und war froh über die Wärme und die leise, regelmäßige Atmung des Hundes. Sie schloss die Augen und schlief sogar schnell ein. Doch kurze Zeit später wurde sie erneut geweckt. Erst von einem tiefen, metallischen Scheppern, das das Haus erfüllte, und dann von einem rhythmischen, unheimlichen Geräusch, wie Schritte, die über die knarrenden Dielen des Flurs wandelten. Lucy hielt die Luft an und zog die Decke fester um sich. Sie schloss die Augen, doch das Dunkel vor ihren Lidern verstärkten die Geräusche nur noch mehr. Etwas schien sich am Flur zu bewegen, kam näher. Vor ihrer Schlafzimmertür angekommen, hielten die Schritte kurz inne. Lucy zitterte und fühlte, wie Monet sich ängstlich an sie drückte. Die Schritte verharrten, als ob etwas in der Dunkelheit lauschte. Ihre Finger klammerten sich an das Bettzeug, während sie den Atem anhielt. In der tiefen Stille des Moments hörte sie ein leises, kratzendes Geräusch, als würde etwas oder jemand mit einer scharfen Kralle über das Holz der Tür fahren. Lucy unterdrückte einen Schrei. Dann, genauso plötzlich wie es begonnen hatte, verstummte alles. Lucy spürte, wie die Anspannung nachließ. Wie zuvor auch, fand Lucy am nächsten Morgen keine Anzeichen für das, was sie in der Nacht gehört hatte. Abgesehen von der weit geöffneten Kellertür und den roten Flecken, die an neuen Stellen aufgetaucht waren. Und so ging es weiter, Nacht für Nacht. Lucy verschanzte sich im Schlafzimmer, hörte das Poltern und Scheppern, spürte die Bewegung der Schritte durch das Haus. Und als der Morgen kam, war alles wieder normal. Oft wollte sie die Polizei rufen, doch jede Nacht klammerte sie sich an den Gedanken, dass Mark bald zurückkehren würde. Und sollten diese Ereignisse mit seiner Rückkehr nicht aufhören, würde sie ins Hotel ziehen und die Polizei verständigen. Das schwor sie sich. Lucy lag an jenem Morgen noch im Bett, ihre Augenringe tief und dunkel, ein klares Zeichen der schlaflosen Nächte der letzten Tage. Doch als sie die Haustür knarren und Marks fröhliches Pfeifen hörte, sprang sie hastig auf, packte Monet und eilte die Treppen hinunter. Mark war in guter Stimmung, das übliche Lächeln auf seinen Lippen, bis er Lucy erblickte. Seine Gesichtszüge entglitten ihm augenblicklich und eine tiefe Sorgenfalte trat auf seine Stirn. »Oh Gott, Lucy, was ist denn passiert?« Seine Stimme war gedämpft. Voller Entsetzen über ihren eingefallenen Blick und ihre blassen Wangen. Unter Tränen erzählte Lucy ihm von den letzten Tagen. Sie beschrieb jede Nacht, jede Minute des Entsetzens und der Angst, die sie erlebt hatte. Mark nahm ihre Hand, drückte sie beruhigend, doch seine Augen zeigten einen Ausdruck, der zwischen Besorgnis und Unglauben schwankte. »Lucy, hör zu. Ich verstehe, dass das furchtbar beängstigend gewesen sein muss. Aber vielleicht sind es doch die Nachbarn. Und es liegt einfach an dieser ungewohnten Umgebung. Sollten die Nachbarn heute Nacht wieder Lärm machen, rufen wir die Polizei. In Ordnung? Mark, es sind nicht die Nachbarn. Hörst du mir überhaupt zu?« rief Lucy verzweifelt. Ihre Stimme brach immer wieder ab. Und sie erzählte erneut von der Begegnung mit der älteren Dame von nebenan. Aber Mark schüttelte nur weiter den Kopf, schob es auf ihre Einsamkeit, auf das neue Haus und die Flecken, die er als unschuldige Farbfehler abtat. Doch in der folgenden Nacht sollte sich seine Meinung ändern. Es war dunkel und still und das Ehepaar schlief eng aneinander gedrückt, während Monet auf seinem Platz lag. Doch gegen 3 Uhr morgens riss sie ein lautes Scheppern aus dem Schlaf. Mark setzte sich ruckartig auf und Lucy griff instinktiv nach seiner Hand. Das Klappern wurde von einem seltsamen, tiefen Raunen begleitet. Beide saßen wie erstarrt im Bett, hielten sich aneinander fest und lauschten, bis die Geräusche wieder verstummten. Keiner von ihnen wagte es, sich zu bewegen oder auch nur ein Auge zu schließen. Mit tiefen Augenringen und wilder Entschlossenheit gingen die beiden am nächsten Morgen zur Polizeistation von Saint-Quentin. Ihre Haut war blass, die Haare zerzaust und die Erschöpfung stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Ihre Erzählungen von wirren Nächten, blutroten Flecken und unerklärlichen Geräuschen schien jedoch auf taube Ohren zu stoßen. Die Beamten warfen ihnen skeptische Blicke zu und schoben das Ganze auf die Erschöpfung oder die Einbildung zweier Menschen, die unter Schlafmangel litten und in ein altes Haus mit merkwürdigen Flecken gezogen waren. Doch Pierre, einer der Beamten, ein junger Mann mit kurzen braunen Haaren und einem ernsten, aufmerksamen Blick, sah die Verzweiflung in ihren Augen. Er war der Einzige, der sie ernst nahm. Pierre willigte ein, die beiden nach Hause zu begleiten, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Bei ihnen zu Hause angekommen, befragte der junge Beamte die Nachbarn. Doch wie erwartet, wussten sie nichts von seltsamen Geräuschen oder seltsamen Vorfällen. Danach begutachtete er das Haus, suchte nach Einbruchspuren, studierte die roten Flecken an den Wänden und deutete schließlich auf Monet, der still im Flur stand. Vielleicht hat der Hund eine kleine Verletzung am Schweif und verteilt so das Blut, ohne dass es ihnen aufgefallen ist, sagte Pierre mit einer Spur professioneller Skepsis. Lucy und Mark untersuchten den Hund genau, wendeten ihn in alle Richtungen, doch es war kein einziger Kratzer oder eine Wunde zu finden. Lucy schüttelte den Kopf. Falls es Blut ist, kommt es nicht von Monet. Pierre nickte und inspizierte das Haus weiter, prüfte Fenster und Türen, doch fand nichts, das auf einen Einbruch hinwies. Nachdem er alles überprüft hatte, zuckte er mit den Schultern und sagte schließlich: »Ich fürchte, ich kann hier nichts weiter tun.« Doch Mark, der die Ereignisse der letzten Nacht noch nicht verdaut hatte, war nicht bereit aufzugeben. »Bitte bleiben Sie noch, ich habe eine Idee. Lucy und ich werden alle Wände gründlich reinigen und den Boden im Erdgeschoss mit einer dicken Schicht Mehl bestreuen. Lassen Sie uns dann das Haus gemeinsam abschließen und Lucy und ich gehen bis morgen früh ins Hotel. Und morgen um 8 Uhr treffen wir uns wieder hier. Wenn jemand oder etwas da gewesen ist, müssten wir Spuren finden«, sagte er mit flehender Stimme. Pierre zögerte, doch als er in die angsterfüllten Blicke des Ehepaars sah, nickte er. »In Ordnung, aber wenn sich hier morgen nichts zeigt, hoffe ich, dass sie beide zur Ruhe kommen«, sagte er. Lucy und Mark machten sich sofort an die Arbeit. Sie wischten die Wände und verstreuten das Mehl über den gesamten Boden des Erdgeschosses. Eine dicke, schneeweiße Schicht, die jedes noch so kleine Zeichen der Bewegung festhalten würde. Nachdem alles vorbereitet war, verließen sie das Haus, verschlossen es und verabschiedeten sich. Die Sonne begann unterzugehen und das Haus lag still und wartend da, wie ein Tier, dem man eine Falle gestellt hatte und das sich jetzt in seinen Schatten zurückzog. Am nächsten Morgen, als sie zum Haus zurückfuhren, fühlte Lucy, wie die Anspannung in ihr zurückkehrte, sich in ihrem Magen zu einem Knoten verfestigte. Lucy wischte sich eine Träne aus dem Gesicht. Warum nur passierte das alles? Als sie vor ihrem Haus ankamen, wartete eine kleine Menschenmenge gegenüber. Neben dem Beamten Pierre hatten sich Nachbarn und Schaulustige versammelt, deren Blicke neugierig auf das Paar gerichtet waren. Die Ereignisse hatten sich offensichtlich schnell rumgesprochen. Lucy spürte die Blicke wie Nadeln auf ihrer Haut. Sie schämte sich fast. Doch ein Teil von ihr wollte einfach nur noch Gewissheit. Mark, Pierre und Lucy gingen zur Haustür. Mit zitternden Fingern steckte Mark den Schlüssel ins Schloss, drehte ihn und öffnete die Tür mit einem leisen Knarren. Lucy hielt den Atem an und wagte einen Blick ins Innere. Das Haus war ein einziges Schlachtfeld. Die Wände waren übersät mit dunklen, rotbraunen Streifen und Tropfen. Es wirkte, als würde das Haus selbst aus tiefen, klaffenden Wunden bluten, als würde es sein inneres Leid nach außen kehren. Lucy spürte, wie ihre Knie weich wurden, während ihre Augen auf die Kellertür fixiert waren. Sie stand offen. Doch das Unheimlichste waren nicht etwa die blutigen Spuren an den Wänden. Was sie und auch Mark und den Beamten Pierre erstarren ließ, war das makellose Mehl auf dem Boden. Nicht eine einzige Spur zog sich durch das weiße Pulver, das sie sorgfältig verstreut hatten. Kein Abdruck, kein Zeichen von Bewegung. Und doch klebte diese rote, zähflüssige Substanz an den Wänden, als wäre sie direkt aus den Mauern selbst gesickert. Monet bellte aufgeregt im Auto, als Lucy sich die Hand vor dem Mund hielt, um nicht laut aufzuschreien. Augenblicklich schaltete Pierre sein Funkgerät ein und forderte Verstärkung an. Das Haus wurde abgesperrt, Spezialisten durchkämmten die Räume, nahmen Proben und fotografierten die roten, verschmierten Wände. Einige Tage später kam die Bestätigung. Es war Blut. Menschliches Blut. Doch auch nach sorgfältigen Ermittlungen blieb alles darüber ein Rätsel. Woher es kam, wie es an die Wände gelangt war und wem das Blut gehörte. Das blutende Haus machte Schlagzeilen in der ganzen Region. Doch für Lucy und Mark war der Spuk nicht länger ertragbar. Bevor sie endgültig auszogen, betraten sie das Haus nur noch 3 Mal. Vielleicht sind manche Häuser dazu verdammt, Erinnerungen zu tragen, wie blutige Abdrücke, die an die Oberfläche drängen, wenn die Zeit gekommen ist. Möglicherweise geschieht dies nicht oft, nur einmal alle paar hundert Jahre, wenn die Wände selbst die Dunkelheit und den Schmerz nicht länger tragen können. Manchmal, so glaube ich, sind es nicht wir Menschen oder unsere Seelen, die an die Vergangenheit gebunden bleiben. Manchmal sind es die Orte, die Wände und die Stille zwischen den Mauern, die nicht vergessen können.
Drei, zwei, eins.
Ende.
Achso, ich bin so dumm. Okay, nochmal, Entschuldigung. Ja. Also.
1, 2, 3. Ende. So, lieber Tommy.
Schneidest du das davor raus?
Ich überleg's mir, aber ich find's ganz lustig eigentlich, dass man mal sieht, dass wir das nicht immer synchron schaffen.
Na, bumm.
Bevor ich dir die Fakten von der ganzen Geschichte nochmal näher bringe, habe ich mir gedacht, ich zeig dir gleich mal ein paar Bilder.
Show me.
Also, öffne mal bitte Bilder 1 bis 4.
Mhm.
Nummer 1, beschreib einfach, was du siehst vielleicht.
Na gut, auf Nummer 1 sehe ich das offensichtlich das Reihenhaus. Ja, ich würde sagen, kleines, schnuggeliges,
weißes
Reihenhaus. Fenster offensichtlich verbarrikadiert, was dafür spricht, dass das jetzt gar nicht so alt ist, das Bild. Wir sind auf Bild 2, die Blutspritze bzw. Blutflecken an der Wand bzw. am Boden, das ist schwer erkennbar.
Ja, ich glaube, es ist eine Wand.
Mhm. Dann sehen wir in Pelzmantel und Seidenschal gekleidet wahrscheinlich die Hauptprotagonistin.
Die Lucy, genau.
Mhm. Im Hintergrund eventuell vielleicht an dieser Häuserreihe stehen, weiß ich nicht, auf jeden Fall sie. Und auf Foto 4 sehen wir, ja, mit ziemlicher Sicherheit, weil in Uniform gekleidet, den Pierre.
Ganz genau.
Mhm.
Also grundsätzlich hält sich die Geschichte an genau das, was passiert ist oder beziehungsweise was bekannt ist anhand von Artikel, Aussagen und Interviews, die ich gesehen habe. Natürlich ein paar atmosphärische Sachen habe ich wie immer hinzugefügt. Auch der Name des Hundes war nicht herauszubekommen, den habe ich einfach Monet genannt.
Ja, das ist ein Hundename.
Ja, fand ich irgendwie auch. Und ob das jetzt, also die Chronologie der Ereignisse in der Geschichte habe ich auch ein bisschen vermixt, damit sie für meine Geschichte mehr Sinn ergeben, mhm, sage ich mal. Aber sonst hält sich alles an den Fall.
Mhm.
Aber ein bestätigter, gruseliger Fakt ist, dass die Polizei und auch viele andere Labors die Flüssigkeit untersucht haben, die da aufgetaucht ist an den Wänden und sonst überall, und feststellten, dass es sich um menschliches Blut handelt, wenn auch kein frisches. Was in unserer Geschichte jetzt nicht vorkam, war, dass Lucy und Jean-Marc nach dem Vorfall mit dem Mehl auch ein Medium und einen Priester zu Rate gezogen haben.
Ah, die sind also nicht unmittelbar ausgezogen, sondern haben dann noch Support geholt.
Genau, also sie hatten schon immer vor, auszuziehen, also ich glaube, das ist relativ klar gewesen, aber sie wollten es doch noch auch mal mit einem Priester bzw. mit einem Medium versuchen, nachdem die Polizei ja, okay, sie konnte feststellen, dass menschliches Blut war und dass niemand eingebrochen oder ähnliches ist. Aber was
okay, weil es war halt trotzdem wahrscheinlich unter Vandalismus oder irgendwie was Ähnlichem abgestempelt. Und
ja, und damit ist es halt auch erledigt. Und ich glaube an sich, wie ich es in der Geschichte beschrieben habe, wollte die Lucy ja dort leben. Und sie haben ja viel aufgegeben oder viel verändert, damit sie dort wohnen können. Mhm. Ich denke, wenn du so in einer Situation bist und dir das Haus ja an sich gefällt, ja, dann versuchst du halt schon noch mehrere Sachen. Aber das, was dort passiert ist, ist halt schon sehr, sehr heftig.
Ja, und so geil war das Haus jetzt auch wieder. Ne?
Nein, eh, aber du, man kann ja auch die finanzielle Lage nicht von denen. Ja. Und dadurch, dass was klar rauskommt, dass nur er gearbeitet hat, wird das Gehalt und von einem LKW-Fahrer, ich weiß nicht, damals, trotzdem wird es nicht die Welt gewesen sein.
Absolut, absolut.
Aber das Mehl, Tommy, hat dich das irgendwie
ja,
erinnert?
Ja, natürlich. Damit hast du mich natürlich gehabt. Also an alle da draußen, die jetzt diese Mehl-Analogie nicht verstehen. Es gibt eine Folge, wo ich von persönlichen Erlebnissen berichte. Und selbst ich als Kritiker so ein bisschen in Erklärungsnot kommen bin. Und da spielt Mehl eben auch eine große Rolle. Und extrem smarte Idee von Ihnen. Und spannend im Vergleich zu meinem Erlebnis eben, dass keine Spuren gefunden worden sind, was aber umso creepier in Wirklichkeit gemacht hat, weil ja offensichtlich irgendwer da drinnen war oder irgendwas, meint man.
Ja, weil die Frage ist halt trotzdem, wie kommen diese Flecken an die Wände und sonst wo, wenn keine Spuren im Mehl sind? Also es ist ja wirklich so, als wären die aus dem Inneren des Hauses selbst entstanden.
Ja, naja, wir brauchen mal grundsätzlich nicht darüber diskutieren, dass es super creepy ist. Das ist Fakt. Natürlich gibt es jetzt auch noch Möglichkeiten, wenn da jetzt wirklich Vandalismus betrieben worden wäre oder ist, dass das Mehl frisch ausgestreut worden wäre. Weißt du, ich meine, also ich kann ja…
Nochmal, oder?
Nochmal, ja, genau. Also die Möglichkeit besteht ja. Sind ja, wenn das jetzt keine komplette Dummpratze ist, dann hat der wahrscheinlich, oder sie, wahrscheinlich ja er, verstanden, dass da Mehl ausgestreut worden ist, um Spuren zu sichern. Und dann kann er halt einfach neues Mehl drüber schütten beim Rausgehen.
Ja, interessante Theorie. Vielleicht reden wir da später.
Aber Bullshit.
Nein, nein, interessante Theorie. Es ist halt nur die Frage, was bringt mir das? Das frage ich mich immer. Also, ja, das ist ein Riesenaufwand.
Ja, stimmt. Weiß man, ob es andere Interessenten an dem Haus gegeben hat?
Nein, zumindest wird das nicht behandelt, das Thema. Aber ich erzähle dir mal vielleicht ein bisschen mehr darüber und wir unterhalten uns dann über die Theorien. Und ich habe dir ja auch wie immer ein paar paranormale Theorien, ein paar wissenschaftliche und ein paar psychologische Theorien zu dem Ganzen mitgebracht. Wie ich zuvor gesagt habe, es ging ja dann noch weiter. Sie haben ein Medium und einen Priester hinzugezogen. Und darüber, ob der Priester helfen konnte, sind sich die Artikel und Beiträge uneinig. Also da liest man ja, mal ja, mal nein. Also das konnte ich nicht wirklich herausfinden, was davon stimmt. Was ich herausfinden konnte, war, dass das Medium, laut meiner Recherche, mit einem Pendel Kontakt zu dieser Energie aufgenommen hat.
Das gute alte Pendel.
Das hatten wir ja auch schon mal.
Grüße gehen raus an Markus Pendel.
Schon wieder. Mit dem Typ möchte ich jetzt beide mal auf einen Kaffee gehen mit dir. Das sage ich dir. Und das Pendel oder das Medium konnte den Ursprung oder den Ausgang von dieser Energie im Keller festmachen. Was halt zu diesem Detail mit der Kellertür passt, beziehungsweise unter Anführungszeichen erklären würde, warum die immer offen stand, weil vielleicht das, was auch immer es ist, aus dem Keller kam. Ich habe dann auch gelesen, dass im Keller gegraben wurde, aber man nichts fand. Und jetzt wird es auch interessant, im Internet findet man zu diesem Fall eine Vielzahl von Gerüchten. Selten bei meiner Recherche habe ich so viel unterschiedliche Versionen gelesen. Das bekannteste Gerücht ist, dass das Haus auf Empfehlung des Priesters dann abgerissen wurde, woraufhin man die Überreste von über 50 deutschen Soldaten aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg gefunden haben soll. Und interessant ist, dass dieses Gerücht viel weiter verbreitet ist als die Wahrheit. Also man muss wirklich sehr intensiv recherchieren, um dann herauszubekommen, dass das eigentlich reine Fiktion ist. Also das stimmt überhaupt nicht, weil das Haus gibt's noch, das Haus steht noch, das ist reine Fiktion. Naja. Fakt ist jedenfalls, dass die Bellmers nach der Sache mit dem Mehl aus dem Haus ausgezogen sind. Gewohnt haben sie nach dieser Mehlaktion gar nicht mehr dort.
Umzug und
genau, so Plätzchen. Aber sie haben eben noch dreimal oder so sind sie noch im Haus gewesen. Einmal mit dem Medium, einmal mit dem Priester und wahrscheinlich einmal noch zum Ausziehen. Mhm. Und danach haben auch die neuen Bewohner keine weiteren Phänomene gemeldet. Also es gab dann auch welche, die da wieder in das Haus gezogen sind.
Aber wie krass, dass du da einziehst, oder?
Ja.
Also selbst für mich als Kritiker ist es schon eine krasse Vorstellung. Es gibt da einen landesweit bekannten Fall, der ungelöst ist und du ziehst da einfach beides ein.
Ja, es gibt halt auch immer Leute, die genau sowas suchen. Weil ich habe eine Aussage gefunden von einem dieser Bewohner, der sagt, er ist sogar enttäuscht, dass er praktisch in einem Spukhaus wohnt und nichts Unerklärliches passiert.
Mhm.
Aber was ich mir gedacht habe als Theorien oder nur so als Gedanke, möglicherweise tritt dieses Phänomen ja nur in großen zeitlichen Abständen auf. So wie ich es ein bisschen in der Geschichte beschrieben habe am Schluss, vielleicht kommt es ja jetzt, ich sage jetzt zum Beispiel nur alle 100 Jahre oder so vor, dass sich das manifestiert, dieses Ereignis.
Klingt auch ein bisschen hinkonstruiert, aber ja, kann sein.
Wie gesagt, das blutende Haus steht noch heute, nur dass es nicht mehr blutet.
Das hat sich ausgeblutet.
Richtig, aber ganz creepy wird's, wenn man noch weiter schaut, weil der Fall von diesem blutenden Haus aus Saint-Quentin ist sehr rätselhaft und schockierend, aber steht nicht alleine.
Mm.
Denn nur ein Jahr später, im Jahr 1987, ereignete sich in Atlanta, Georgia, ein ähnliches Phänomen, das als das Bleeding House von Fountain Drive bekannt wurde. Und die Parallelen zwischen diesen beiden Fällen sind sehr verblüffend. Und haben ehrlich gesagt in meinem Kopf eine Menge Fragen aufgeworfen. Aber ich erzähle dir vielleicht mal ein bisschen was zu dem Fall, wie das dort abgelaufen ist. Der Fall begann mit Minnie Winston, einer älteren Frau, und ihrem Ehemann William, die in einem kleinen Haus am Fountain Drive gewohnt haben. Du kannst jetzt mal Bild 5 öffnen, da siehst du die beiden.
Schauen wir mal. Süßes, altes Ehepaar, sie reicht ihm gerade einen Telefonhörer, er sitzt am Schaukelstuhl und... Ja, schaut all in all super cute aus. Ein süßes, altes Ehepaar.
Ja, absolut. Und was ist da passiert? Eines Abends, als Minnie ins Badezimmer ging, entdeckte sie seltsame, dunkelrote Flecken auf dem Fliesen. Sie war natürlich sehr entsetzt darüber und zuerst hat sie geglaubt, entweder hat sie sich verletzt, ohne dass sie es bemerkt hat, oder ihr Mann. Dann haben sie sich mehr oder weniger abgesucht und festgestellt, na, sie sind völlig unverletzt. Dann, genau wie die Lucy, hat sie einfach mal die Flecken gereinigt und sich nichts weiter dabei gedacht. Aber innerhalb von kürzester Zeit tauchten die Flecken erneut auf. Und dieses Mal nicht nur im Badezimmer, sondern auch in völlig verschiedenen Räumen von dem Haus. Also du siehst, sehr, sehr ähnlich wie bei der Lucy. Die Flecken waren dann im Wohnzimmer, in der Küche und sogar am Möbel und Wänden. Das hat das Ehepaar natürlich in Schrecken versetzt und die haben sofort die Polizei verständigt. Und die Beamten waren zunächst skeptisch, ist eh klar, genau.
Ja, klar, wenn du das erste Mal hörst.
Haben aber diese Flecken untersucht und tatsächlich, auch hier wieder, es war menschliches Blut. Das hat logischerweise bei den Ermittlern sehr viele Fragen aufgeworfen, nämlich wie konnte sich das menschliche Blut ohne eine offensichtliche Quelle im gesamten Haus verteilen? Aber auch hier blieben die Untersuchungen ohne Ergebnis. Auch in Atlanta gab es keine Anzeichen von Verletzungen bei den Bewohnern, kein Eindringen von außen, keine Spur des irgendwie halt erklären würde, wie diese Flecken entstanden sind. Was hier noch ein bisschen anders ist, in dem Fall konnte man die Blutgruppe bestimmen oder zumindest konnte ich es herausfinden, was die Blutgruppe war von diesem Blut an den Wänden und es war Typus 0. Das Ehepaar wurde dann auch zu einer Blutabnahme bestellt und sie hatten beide Blutgruppe A. Also auch hier kann man sagen, es kann nicht von ihnen kommen. Der Fall von Fountain Drive wurde dann nicht nur lokal, sondern auch national natürlich in den USA berühmt. Es gab dann verschiedene Zeitungsartikel und TV-Sendungen darüber. Und bei Saint-Quentin habe ich gelesen, dass die Lucy und so schon prinzipiell jetzt bereit war, mit den Medien zu sprechen über das Ganze. Minnie und William Winston überhaupt nicht. Also die fanden diesen Medienrummel wirklich extrem schlimm und haben das auch versucht zu meiden und haben auch immer wieder, wenn sie überhaupt was gesagt haben, nur gesagt, dass es nicht mehr vorgefallen ist und dass es kein weiteres, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, blutiges Ereignis in dem Haus gab. Es gibt ja auch so eine Theorie, dass die Bewohner das selber natürlich waren.
Ja,
irgendwie.
Na, okay.
Aber ich finde gerade bei so einem alten Ehepaar, in dem Alter, ich weiß nicht genau, ob du dir das antust und weswegen. Und
ja,
dann auch,
genau. Also wenn, dann geht es um Medienrummel, würde ich mal behaupten, weil sonst wären sie nicht zur Polizei gegangen. Oder sie haben irgendeinen ganz komischen Fetisch.
aber es macht relativ wenig Sinn.
Ja, vor allem, wenn sie dann auch wirklich die Medien so meiden. Also die haben auch kaum Interviews gegeben, wirklich nur das Nötigste. Und wenn eben nur in einem Satz, ja, es ist passiert, nein, es passiert nicht mehr. Und was ich bei der Lucy im Fall noch arg fand, an dem Tag mit dem Mehl, da dürfte ja Blut überall gewesen sein. Also schon nochmal.
Vor allem, da passt ja mal eine entsprechende Menge.
Das ist es ja auch. Also da gab es ja doch eine deutliche Steigerung zu den Flecken am Ende. Und da frage ich mich auch, woher kriegst du halt so viel Blut her?
Gut, ich meine, das ist wahrscheinlich lösbar. Das muss jetzt irgendwer sein, der irgendwie in einem medizinischen Bereich arbeitet und flattert Konserven. Aber trotzdem, es ist halt alles irgendwie unnötiger administrativer Aufwand. Du hast ja nichts davon.
Ja, ich meine, gut, vielleicht kannst du dann in irgendwelchen Talkshows und so auftreten. Aber ich weiß nicht, ich frage mich dann immer, kriegt man da, glaubst du, viel Geld, dass du da in so Talkshows auftrittst? Ach, ja. Weil ich glaube nicht eigentlich.
Und am Ende bleibt da stehen, sie haben es beide nicht gemacht.
Ja. Jetzt präsentiere ich dir mal ein paar paranormale Theorien über solche, ich sag mal, blutende Orte. Die erste Theorie behandelt so Residual Hauntings. Das ist die häufigste paranormale Erklärung für so Fälle von Saint-Quentin und dem Fountain Drive. Auf Deutsch könnte man das auch als so übrig gebliebene Heimsuchungen übersetzen.
Also Leute, die da zum Beispiel gestorben sind und jetzt halt einfach immer wieder mal auftreten.
Nicht ganz, ja. Ich sag dir die Definition davon. Weil diese Art der Heimsuchung wird in der Parapsychologie wie folgt definiert: eine Spukerscheinung, die eine Schleife der Vergangenheit wiederholt, ohne jegliche Anzeichen von Intelligenz oder Bewusstsein. Das bedeutet, dass die Energie, die Teil dieser Spukart ist, nicht mit ihrer Umgebung interagieren kann. Tatsächlich scheint diese Energie völlig unbewusst zu handeln, und das soll sogar die häufigste Form des Spuks sein, die GeisterjägerInnen erleben oder beobachten. Und deswegen habe ich diese Geschichte auch so ein bisschen mit diesem Abschlusssatz, dass manchmal vielleicht gar keine menschliche Seele überbleibt, sondern das Haus selber diese Energie speichert, sozusagen. Die Anhänger dieser Theorie glauben, dass einige Orte besonders empfänglich dafür sind, solche Energien, Emotionen aus der Vergangenheit zu speichern. Wenn bei einem Ort ein dramatisches Ereignis stattgefunden hat, durch Gewalt, Tod oder irgendwelche tragische Verluste, dass diese Situationen gewissermaßen eingefroren werden im Haus.
Gab es eine Situation?
Das konnte man eben nicht herausfinden. Und das meine ich, wir wissen ja nicht, wie lange das schon zurückgeht. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Theorie stimmt, kann das ja keine Ahnung, wann passiert sein. Und deswegen meine ich, vielleicht wiederholt sie sich auch nur alle 100 oder 200 Jahre, sodass man gar nicht mitbekommt, was das eigentlich bedeutet. Das kann sich natürlich auch laut dieser Theorie dann auf sichtbare Weise manifestieren. Eben zum Beispiel in Form von Blut. Wie klingt diese Theorie für dich, Tommy?
Ja, jetzt nicht unbedingt nach einer, der folgen würde. Aber wie viele Dinge, die du sagst, scheinen sie logisch.
Diese Theorie ist übrigens auch sehr spannend, weil die wurde vor allem auch vom Parapsychologen Hans Holzer untersucht. Den kannst du dir auch auf Bild 6 anschauen, wenn du es öffnest.
Da haben sie.
Hans Holzer wurde 1920 in Wien geboren
und
dann während seines Philosophiestudiums an der Universität Wien, leider im Nationalsozialismus vertrieben, emigrierte in die USA und wurde dort ein berühmter Autor und Parapsychologe, der über 120 Bücher über Okkultes und Übernatürliches verfasste.
Na bumm. Er schaut aus wie der Kunde vom Filmplakat sein.
Hat eine Ausstrahlung.
Hat er Aura.
Schön, Tommy. Dieses Wort von dir, ja, stimmt. Eine andere paranormale Theorie über blutende Häuser ist, dass es auf eine dämonische Präsenz hindeuten könnte. Denn in vielen religiösen und okkulten Traditionen gilt Blut als eine mächtige Substanz, die eine Verbindung zwischen der physischen und der spirituellen Welt darstellt. Blut kann Leben symbolisieren, klarerweise.
Aber auch Tod.
Richtig, aber auch Tod, Opfer und Sühne. Und genau diese Ambivalenz, sage ich einmal, macht es zu so einem bedeutungsvollen Zeichen für dämonische Aktivität. Und es ist auch eine Zutat und oder Bezahlung für verschiedene Zauber und Rituale.
Ja, da gehe ich eher mit Theorie 1.
Mit dem, dass es zwar Überbleibsel, ja, tatsächlich ich auch. Aber dieses plötzliche Auftreten von Blut an Wänden und Böden kann in der Theorie als eine Art dunkles Omen verstanden werden. Ein Versuch, die Bewohner aus dem Haus zu treiben und oder ihre geistige und emotionale Stärke zu brechen und zu entziehen, dass sie sich auch von dieser Angst dann ernährt, ja, oder der Dämon in dem Fall sich ernährt. Ein bekannter Fall, wo diese Theorie greift, ist der Amityville-Horror. Kennst du den?
Mhm.
Ist ein sehr berühmter Fall, den wir auf jeden Fall in einer Episode nochmal behandeln werden. Darauf freue ich mich nur. Da weiß ich, da werde ich ganz, das wird wieder so ein
Rabbit Hole.
Das wird wieder so ein Rabbit Hole. Deswegen
wir werden verlieren.
Genau. Deswegen hüte ich mich davor noch ein bisschen, bevor wir das machen. Aber wir machen es ganz sicher. Dort tauchten auch so blutähnliche Substanzen auf. Und hier galt es tatsächlich als Zeichen einer dämonischen Präsenz. Mhm. Also da, in diesem Fall, war es tatsächlich eher diese Theorie. Mhm. Und auch wieder spannend, Hans Holzer hat auch diesen Amityville-Horror untersucht. Das waren eigentlich schon die zweigängigsten paranormalen Theorien.
Dann bin ich jetzt einmal auf die rationalen Theorien gespannt.
Genau, Tommy, jetzt kommt deine Seite, könnte man ja fast sagen.
Lass mich überlegen. Eine muss sein, dass halt irgendein Ort von Vandalismus gewesen ist, oder? Also in irgendeiner Art und Weise Fremdeingriff und von Streich gespielt bis Verwandtschaft, die sauer war oder was auch immer.
Richtig, also das ist die habe ich gar nicht so stark beleuchtet, weil klar, es kann entweder sein, dass die Bewohner das selbst waren, aus welchen Gründen auch immer, oder eben
Scherz oder genau, was auch immer.
Dass jemand eben einen Scherz, wie du richtig sagst, getrieben hat, oder eben eine Art von Vandalismus oder Einbruch oder wie auch immer.
Mhm.
Was aber natürlich trotzdem in meinen Augen halt oft diesen Aufwand nicht erklärt.
Mhm.
Weil die haben ja auch nichts gestohlen aus dem Haus oder so.
Okay, was gibt es noch für Möglichkeiten? Lass mich überlegen. Es war ja nicht nur auf Holz, gell? Schwierig. Was kann da noch rational werden? Naja, schieß mal raus.
Ich glaube, tatsächlich ist es ein bisschen schwierig, da drauf zu kommen. Fangen wir mal mit der ersten Theorie an, die ich mitgebracht habe. Das betrifft nämlich Serratia marcescens.
Ah, das wollte ich jetzt nur sagen, ja.
Das ist ein Bakterium. Ich dachte mir, Tommy, das ist auf der Zunge gelegen.
Naja, es ist mir nicht eingefallen. Ich denke oft dran, aber jetzt in der Situation nicht. Serratia.
Das ist ein Mikroorganismus, der diese roten, kreisrunden Flecken auslösen kann.
Ja, weil es ist dann nicht Blut, oder?
Genau, ich habe nämlich noch mehrere Fälle von so blutenden Häusern gefunden, die aber meistens eben wissenschaftlich erklärbar waren. Eine der gängigsten Theorien war eben dieser Mikroorganismus, der aber in unseren beiden Fällen jetzt nicht greift, weil da wurde ja klar bestätigt, es ist Blut, menschliches.
Es ist in beiden Fällen bestätigt worden.
Richtig. Ja. Kannst auch mal Bild 7 öffnen, da siehst du dieses Bakterium.
Kleine rote Punktel.
Richtig. Ein sehr interessantes rotes Bakterium, das eben unter bestimmten Bedingungen wie Feuchtigkeit und Wärme gedeihen kann.
Mhm.
Ist auch gar nicht so ungefährlich. Es ist nämlich auch ein Krankheitserreger, ein sogenannter opportunistischer Erreger. Und er kann bei immungeschwächten Personen folgende Krankheiten auslösen. Eine Sepsis, Harnwegs-, Lungen- oder Herzinnenhaut- und Hirnhautentzündungen, eine Vielzahl von Entzündungen. Oder Osteomyelitis, das ist also auch eine Entzündung und Destruktion des Knochens.
Mhm.
Also nicht damit zu spaßen. Dieses Bakterium findet man auch oft in Lebensmitteln, feuchten Badezimmeroberflächen und gelegentlich auch an Wänden und in Rohren. Also das passt auch ein bisschen, so wo diese Flecken theoretisch aufgetaucht werden, am Badezimmer und so. Aber können wir eben ausschließen, weil es Blut war in unserem Fall. Tatsächlich ist es aber bei den meisten blutenden Häusern dieses Bakterium. Mhm. Zweitens ist eine chemische Reaktion und die Hypothese von so Verschmutzungsquellen. Unter bestimmten Umständen können nämlich verschiedene Materialien, die beim Bau von Gebäuden verwendet werden, miteinander reagieren und dann so eine rötlich gefärbte Substanz produzieren.
Gut, aber wieder kein Blut.
Ich kann gleich vorweggreifen.
Es gibt keine Erklärung.
Dafür gibt es wirklich keine Erklärung. Also für dieses Blut, woher das kam, das ist bis heute einfach ein Rätsel. Ich kann dir nur zeigen, von den 80% der anderen Fällen sozusagen, wo das die Erklärung dann für so ein blutendes Haus war. Diese zwei sind ungelöst. Aber ich fand es trotzdem interessant irgendwie, weil wenn das bei dir auftritt, ich würde jetzt auch nicht gleich an die wissenschaftliche Erklärung, wenn eine Wand plötzlich von selber zum Bluten anfängt, würde ich mir nicht denken, das sind die Farbstoffe oder Pigmente, die in den Tapeten oder Wandfarbe vorkommen. Und auch die können eben bei Feuchtigkeit, Schimmel oder irgendwelchen Temperaturschwankungen so eine rote Substanz erzeugen, die eben an Blut erinnert. Und bei alten Gebäuden waren es dann oft auch die Altlasten oder Schadstoffe. Das waren die wissenschaftlichen Erklärungen. Erklärt eben bei uns diesmal nicht viel. Aber hier jetzt noch ein paar psychologische Aspekte von diesem blutenden Haus. Psychologinnen haben sich auch diese Fälle von solchen blutenden Häusern angeschaut, egal ob sie jetzt eben gelöst oder ungelöst waren. Und das hängt sehr interessant mit diesem Konzept des Unheimlichen, wie es bei Sigmund Freud im Jahr 1919 vorkommt. Das ist so ein psychologisches Phänomen, bei dem das Vertraute plötzlich zu etwas Bedrohlichem wird. Dein Zuhause, das ist ja eigentlich so ein Zufluchtsort, dein Hafen. Und wenn sich der in etwas Unheimliches verwandelt, wie zum Beispiel, dass die Wände plötzlich zu bluten beginnen, dann ist es meistens so, dass du das sofort als bedrohlich interpretierst. Mhm. Wobei, wenn du solche Flecken jetzt, sage ich mal, im öffentlichen Gebäude sehen würdest, würdest du dir gar nichts denken. Und das verstärkt dann natürlich das Phänomen. Und das kann dann sogar zu audiovisuellen Halluzinationen führen. Und das mehrere Familienmitglieder gleichzeitig betreffen kann. In unserer Geschichte wären das eventuell zum Beispiel die Geräusche und dieses Ganze mit der Kellertür, das zwar Lucy und Jean-Marc hörten und wahrgenommen haben, aber sonst niemand. Weil weder die Nachbarn haben es gehört, dazu gibt es ja auch keine Erklärung. Und ExpertInnen sprechen hier von einer kollektiven Suggestion oder sogar geteiltem Wahnsinn, bei dem eben dieser Stress und diese Wahnvorstellungen wirklich überspringen können. Auf
Familien. Ja, machst du es genauso narrisch.
Richtig. Mhm. Natürlich insbesondere dann, wenn diese Personen im besagten Umfeld leben, logischerweise. Auch noch ein psychologisches Phänomen, das vielleicht in diesem Zusammenhang erwähnt werden sollte, ist die sogenannte Pareidolie. Das ist nämlich die Tendenz, Muster oder Bedeutungen in unsinnigen oder zufälligen Reizen zu sehen. Mhm. Ein klassisches Beispiel.
Toastbrot.
Genau.
Jesus.
Richtig. Ein klassisches Beispiel wäre eben das Jesus-Gesicht auf Toastbroten oder Inneren von Obst oder Ähnlichem.
Bist du nicht gerade krass beeindruckt, dass ich es gewusst habe?
Tatsächlich bin ich das.
Schon, oder?
Ja.
Mhm. Dieses Leichentuch von Jesus Christus und so. Und es passiert ja durchaus auch am selber immer wieder einmal. Mir passiert das zum Beispiel hin und wieder, dass wenn ich mein Bett mache und der Polster nur irgendwie so eintätscht ist, dass ich hin und wieder Gesichter erkenne. In diesen Falten. Macht total Sinn, ist ganz tief in unserer Psychologie verankert und kommt irgendwie so nur aus urzeitlichen Zeiten der Entwicklungsgeschichte, wo wir, gerade wenn's diesig war und wir im Freien unterwegs waren, Muster innerhalb der Umgebung gesucht haben, um zum Beispiel Gefahren zu entdecken. Und da kommt es her ursprünglich. Also wir neigen dazu oder tendieren dazu, Muster zur Gefahrenminimierung zu erkennen. Und darum sucht man auch überall ein Muster.
Macht Sinn, ja, voll.
Und zum Thema Muster erkennen, ich habe da selber mal was super Krasses erlebt, also abseits von dieser Polstergeschichte und immer wieder mal so kleine Momenten, war ich mal mit Freunden bei einer Grillerei und habe da ins Feuer geschaut praktisch und ja, du wirst es dann wahrscheinlich eh auf Instagram hochladen und da halt einfach auch ein krasses Teufelsgesicht entdeckt.
Also der Tommy hat mir gerade das Foto geschickt per WhatsApp und es ist wirklich arg, es ist so eine wirklich gespenstische, weiße Maske.
Mhm.
Krass.
Ja, es ist.
Ist wirklich krass. Ich meine, ich glaube natürlich nicht, dass das so eine psychologische Effekt ist, sondern das ist natürlich ein echtes Symbol sozusagen.
Ich habe natürlich an dem Tag mit dem Teufel getanzt.
Aber interessanterweise, und das haben wir uns gar nicht abgesprochen, auch mir ist vor nicht allzu langer Zeit so etwas passiert. Ich war nämlich duschen und ich finde, duschen ist ja eh oft so ein bisschen was Rituelles, oder man wäscht irgendwie den Tag ab oder was man erlebt hat und ich habe mir den Kopf abgetrocknet und dann habe ich mein Handtuch angeschaut und bin wirklich sehr erschrocken.
Show me.
Weil das Gesicht, was ich da erkannt habe, war wirklich arg. Ich zeig's dir, warte, ich schick's dir.
Das wäre so lustig, wenn einfach mein Gesicht entdecken wird.
Das glaube ich nicht. Das war mein Bild.
Ah, wow.
Also es ist mein Handtuch, was da hängt.
Ja, ja, genau. Also man sieht ein blaues Handtuch und offensichtlich nasse Flecken. Krass. Natürlich ist er Dämon.
Ja, vor allem auch, dass ich mir den Kopf weiß, deshalb habe ich mir gerade den Kopf abgetrocknet und dass gerade an der Stelle dann plötzlich so eine dämonische Fratze rausschaut.
Ja, okay. Ja, jetzt, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Aber das ist es halt. Ich sehe es, weil ich ein Muster erkennen will.
Möglich.
Möglich, ja. Ja, okay, es sind beides creepy Bilder.
Die werden wir auf jeden Fall auf Instagram auch hochladen.
Okay, was wir machen? Ja, aber ich würde jetzt schon sagen, wir machen jetzt so eine kleine Challenge draus. Okay,
was ist eine Challenge gute draus. Idee?
Wir ballern die beide hoch und ihr stimmt einmal ab, was ihr creepier findet. Aber ja, ich sehe es jetzt da.
Und wenn ihr selber solche Fotos von...
Schickt
es uns bitte unbedingt. Dann können wir das auch nochmal vergleichen und wer weiß, was da so rauskommt. Letztendlich, wie gesagt, weiß man bis heute nicht, was in Saint-Quentin oder dem Fountain Drive passiert ist. Viele glauben natürlich an ein paranormales Erlebnis, andere, dass die Bewohner selbst dahinter steckten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Bei der Lucy weiß ich nicht. Die war, wie gesagt, den Medien an sich nicht so abgeneigt. Trotzdem fand ich das ein bisschen sehr aufwendig mit dem Mehl und mit
ja, das ist schon mühsam.
Und mit dem Blut und das zu organisieren. Bei denen aus Atlanta fand ich es ganz, habe ich diese Theorie der Aufmerksamkeit eben, wie gesagt, ganz verworfen, weil die sich ja komplett zurückgezogen haben.
Mhm.
Aber Tommy, jetzt muss ich schon fragen, wie war das für dich so die Geschichte mit dem Mehl? Hat das irgendwie wieder was hervorgerufen?
Ja, natürlich.
Und allgemein, wie hat dir das heute gefallen, dieser Fall?
Na, Geschichte mega. Kann natürlich wieder oder könnte wieder ein wunderbarer Plot für einen Horrorfilm sein. Für mich persönlich in meiner Situation hier im Podcast schwierig, vor allem wenn die Fakten praktisch so am Tisch liegen und man keinerlei logische Erklärung hat, bleibt für mich am Ende natürlich, kann nur überbleiben, sie waren selber. So, jetzt kann man natürlich lang hin und her diskutieren, warum sollten sie das machen, steht sie der Aufwand, den Outcome dafür, war es vielleicht irgendwie... Keine Ahnung, eher weil er nicht in dem Haus sein wollte, hat er ihr einen Streich gespielt oder wollte sie terrorisieren damit? I don't know, das ist ja das Problem. Gerade in so einem Fall wirkt es dann auch alles wieder sehr hinkonstruiert. All in all, super spannender Fall. Ich habe sehr gespannt zugehört und es war sehr fesselnd. Vielen, vielen Dank an der Stelle gleich wieder. Und zu deiner Frage bezüglich Mehl, ja, natürlich hat's die Erinnerung wachgerüttelt und ich war ja in einer ähnlich verzweifelten Situation, wo man sich einfach Dinge nicht, also wo Dinge passiert sind, die man sich rational nicht erklären kann. Und gerade für rationale Geister wie mich ist das natürlich Horror. Wenn du einem Phänomen ausgesetzt bist, das du nicht erklären kannst und wo keine Theorie drauf passt und du aber wissen willst, was da dahinter ist. Und das war ja in der Geschichte, habe ich mein Verhalten auch ganz gut wiedererkennen können. So eben nicht diese Starre, sondern aufstehen und schauen, was da los ist.
Mhm.
Und so ein bisschen einen neugierigen Trieb habe ich auch in mir, beziehungsweise teilweise dann auch so einen kämpferischen, also wie er zum Messer gegriffen hat, habe ich mich auch gleich sehr identifizieren können. Ich werde wie so ein Nacktmulch durch die Wohnung rennt mit dem Messer bewaffnet. Super lächerlicher Anblick. aber
ich habe gerade ein Bild in meinem Kopf, ja.
Aber auch sehr männlich.
Natürlich, auf jeden Fall. Natürlich. Also in deiner rohesten Form sozusagen.
So mit Buttermesser.
Ja, vielleicht hättest du zum Steakmesser zumindest greifen sollen.
Nein, aber jetzt Spaß ohne, ich kann die Verzweiflung absolut nachvollziehen und umso mehr noch den Schrecken, wenn da tatsächlich irgendwas ist. Also wenn du versuchst, eigentlich zu beweisen, dass nichts ist, aber dann sehr wohl irgendwas passiert ist. Und ja, und dann war halt mein Coping-Mechanismus, dass ich aus meinem Hirn rausprügel, die Erinnerungen.
Und Jahre später im Podcast wieder aufgerufen.
Jahre später kommt also ein Kumpel von mir und will einen Podcast machen. Nein, also super, super spannend auf allen Ebenen. Vielen, vielen Dank für die wieder mal großartige Recherche und auch das Aufzeigen der verschiedenen Theorien. Bei den mystischen oder okkulten Theorien, ja, glaube ich, könnt ihr jetzt so aus der Hüfte geschossen ersten mit dieser wiederkehrenden...
Mit dieser Zeitschleife ein
bisschen. Ja, genau, mit dieser dummen Zeitschleife, die nicht interagieren kann, könnt ihr mitgehen. Ja, und ich hoffe für alle Beteiligten, dass sie jetzt irgendwie ein gemütlicheres Zuhause haben.
Wünsche ich Ihnen auch. Ich muss auch sagen, also ich fand auch spannend, dieses Verhalten von Jean-Marc ein bisschen, was so klassisch ist, oder? Dass bis zum Schluss versucht man sich irgendwie das rational zu erklären, selbst wenn es absurd klingt. Genauso wie man wischt die Flecken weg und dann sagt man, okay, da war wahrscheinlich noch was über und dann ist es getrocknet und so. Also ich fand das sehr nachvollziehbar.
Mhm.
Aber gleichzeitig irgendwann gehen vielleicht auch die Erklärungen aus. Und das fand ich an diesem Fall so besonders, weil das haben wir auch nicht so oft. Im Normalfall gibt es immer eine wissenschaftliche Theorie, die im Grunde das erklären könnte. Hier aber tatsächlich, bis auf dass sie selber waren und irgendwie bewerkstelligt haben, kann man nichts sagen. Und auch die Behörden haben es eben nie herausgefunden. Hm. Natürlich dieser Mail-Aspekt, deswegen allein hat es mich schon angezogen, dass ich diesen Fall mitbringe.
Ist ja so lustig, weil eigentlich macht Mail, das ist ja so eine Kindergartentheorie. Weil wenn da wirklich was Mystisches dahinter steckt, warum sollen die Fußabdrücke hinterlassen? Also bei mir hat es ja welche gegeben, aber eigentlich ist es komisch, weil die werden ja wahrscheinlich nicht den Regeln der normalen Physik folgen, gehe mal stark davon aus. Und auf der anderen Seite das Holz kracht und ja, schwierig.
Schwierig. Ja, schwierig. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn sowas auftaucht, dass es ganz bewusst das hinterlassen möchte. Mm. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass die so diesen physischen Gesetzen folgen. Mm. Aber ich glaube, wenn die sich anstrengen, diese Energien oder was auch immer, können sie Holz zum Knarren bringen, können sie Spuren im Mehl hinterlassen.
Ja, stimmt.
Und hier eben war es ja genau umgekehrt. Hier hätte diese Spuren im Mehl ja tatsächlich eher auf was Rationales gedeutet und drum wurde es vielleicht eher weggelassen. Mm. Aber ist natürlich auch nur eine Theorie. Aber alles in allem fand ich das eben, habe ich mich schon sehr gefreut auf die Aufnahme heute, weil das einfach ein cooler Fall ist.
Ist es.
Und sehr paranormal.
Ist es. Und vor allem, wie du schon gesagt hast, diese Dualität aus, es gibt einfach keine rationale Erklärung und all diesen möglichen mystischen Erklärungsversuchen.
Und damit sind wir, glaube ich, am Ende unserer Folge heute.
Vielen Dank wieder mal im Namen von mir und allen ZuhörerInnen für diesen wirklich, wirklich sehr spannenden Fall.
Danke dir. Danke auch für deine Gedankengänge und auch, dass du dieses coole Foto jetzt geteilt hast. Das war ja total unerwartet. Das hast du gar nicht kennt, gell? Nein, und ja. Überhaupt, ich habe gar nicht dran gedacht, das so schön einfließen zu lassen. Aber das ist natürlich eine coole Sache. Und ja, und habe mich selber jetzt auch wieder daran erinnert, eigentlich, wie arg.
Ja, und das passiert echt regelmäßig.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel auch so eine ganz krasse Jugenderinnerung, wenn ich krank war, bei Mama und Papa schlafen dürfen. Die haben so einen Nachttischlamperl gehabt. Also auf jeder Seite war ein Nachttischlamperl und die haben sie halt logischerweise hat der Lichtstrahl aufeinander getroffen. Und das Nachttischlamperl von der Mama hat so einen Schotten geworfen, der ausgeschaut hat wie ein kleiner Elefant. Aber das und das hat sich urfest gebrannt in mir. Aber wahrscheinlich auch einfach nur diese Suche nach einem Muster.
Ganz bestimmt. Dann verabschieden wir uns, liebe Nachtschwärmer. Wir hoffen, ihr hattet Spaß wieder mit dieser Folge. Wir würden uns natürlich immer freuen, wenn ihr auch auf Instagram vorbeischaut, uns ein Like und ein Follow dalasst und auch natürlich auf Spotify oder sonstigen Plattformen unseren Podcast bewertet, wenn er euch gefällt.
Yes, macht es bitte. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht oder was auch immer für eine Tageszeit, wo ihr einen Podcast hört. Und dicke Busse gehen raus. Baba.
Und wir blasen die Chakrakerze aus.